Hallo Mairi.
Hallo Gunnar.
Da sind wir wieder.
Und das letzte Mal wahrscheinlich.
Das letzte Mal, genau. Ich hab's nämlich durch und du ja wahrscheinlich ohnehin.
Ja, tatsächlich. Ich war kurz vor dem Ende und ich hab's dann auch wirklich durchgeschafft mit meinem letzten Charakter.
Mit meinem letzten Charakter. Ich habe noch ein paar Charaktere gebraucht auf dem Weg. Ich musste noch 3-4 Mal neu auswürfeln. Bin aber auch dann echt so weit gegangen dabei, so ein bisschen zu tricksen, als ich dann einen Charakter mit Gewandtheit 8 hatte, glaube ich.
Ja.
Dann habe ich halt gesagt, okay, der stirbt sofort auf dem Weg und ich gehe schon mal zum nächsten über. Weil tatsächlich ist es nicht zu lösen ohne einen starken Charakter. Aber da kommen wir noch ein bisschen hin später. Das erzählen wir nachher, glaube ich.
Ja.
Lass mich mal ganz kurz einsteigen. Du hattest ja schon gesagt, wo du bist. Du warst ja schon weiter als ich aus der Stadt raus, schon auf dem Weg zu Xandar Bone und da auch schon die ersten Kämpfe bestritten auf dem Weg. Ich war mit der Stadt noch nicht durch.
Genau. Ich habe einen Affenmenschen bekämpft und von seiner Leiche ein kleines Amulett in Form einer Eule abgenommen. Und dann bin ich weitergegangen und bin auf 2 Mondhunde gestoßen und die haben mich zerfleischt. Das war nicht mehr schön.
Das ist echt nicht so schön. Also ich hatte letztes Mal erzählt, dass ich das Hexenhaar hatte von der Hexe, das ich mit dem Zufallskampf gewonnen habe. Da war ich zuletzt in meinem Spiel. Dann habe ich jetzt noch die Lotusblüte geholt. Das war nicht so schwer. Und in der Tat, ich habe es doch mal angeschaut, das, was wir letztes Mal kurz besprochen haben. Der Weg von der Lotusblüte zum Tätowierer ist nur 1-2 Stationen lang. Also es kommt direkt hintereinander. Mhm. Und auf dem Weg dahin kommt man in eine Straße und da ist ein junger Mann, der ihm Obst verkauft und eine Gasse. Und wenn man das Obst kauft, geht man an der Gasse vorbei und kommt nicht mehr zur Gasse zurück.
Ja, das habe ich im Nachhinein auch nochmal überprüft und es ist so, was? Warum? Warum wurde diese Entscheidung getroffen? Was ist damit verloren?
Ja, da kannst du das Spiel verlieren an dieser Stelle, weil danach kommst du sofort zu den Trollen, die den Ausgang zur Stadt bewachen. Also es hat mich jetzt echt im Nachhinein nochmal richtig geärgert, dass das so ist. Das ist ja richtig unfair. Naja, und dann bin ich zu den Trollen gegangen und da hatte ich jetzt ein bisschen Angst, weil du hattest ja mich nochmal darauf hingewiesen, was ich völlig vergessen hatte, wenn ich über die Stadtmauer klettere, um den Trollen auszuweichen, dass ich da mein Kettenhemd verliere. Und das hat mir ja gerade erst frisch 2 Gewandtheitspunkte gebracht, die würde ich gerne behalten. Also habe ich gedacht, komm, notfalls kämpfst du halt gegen die Trolle, was kann schon schief gehen. Dann gehe ich zu den Trollen und dann habe ich keinen Pass und dann fragen die mich, was ich mache. Und dann habe ich 2 Möglichkeiten zu antworten. Die stellen mir nämlich eine Falle im Gespräch. Die sagen, na, bist du auch einer von denen, der in der Pfeffergasse Gewürze verkauft? Und dann sage ich, nee, ich bin einer, der am Markt Dolche verkauft. Und dann sagen sie, ist okay und bringen mich einfach raus, ohne Gewandtheitspunkteverlust aus der Stadt raus. Das heißt, dann bin ich aus der Stadt rausgegangen, im Zenit meiner Macht. Mit Gewandtheit 11, Kettenhemd glitzernd an, ja, das Schwert noch da, noch 8 Proviant über oder 7, das leuchtende Tattoo auf der Stirn, ja, alles gut. Kommen dahin, dann kommt der erste Kampf, wo man würfeln muss, wo du den Affenmenschen gewürfelt hast, da würfel ich einen Wolf mit Gewandtheit 5. Ich lache ihn nur an, kämpfe gar nicht erst. Der läuft schon weg, wenn er mich nur sieht. Und dann kommen die Mondhunde. Und dann verliere ich den Kampf gegen die Mondhunde.
Oh.
Verliere schon beim ersten 12 Stärkepunkte. Beim ersten Mondhund, der 2 Punkte schwächer ist als ich, habe ich schon 12 Punkte verloren. Und dann hat mich der zweite totgebissen. Ja, und das war's. Mit meinem Superhelden, mit dem ich jetzt gedacht habe, ich komme durch. Das hat mich jetzt echt schwer zurückgeworfen, ehrlich gesagt, an der Stelle.
Der Kampf ist echt hart, ja.
Also der stärkere von beiden hat Gewandtheit 11 und der andere 9. Das heißt, um den realistisch gewinnen zu können, musst du eigentlich Gewandtheit 11 haben. Mit 10 kannst du es schaffen, mit 9 fast nicht, meines Erachtens. Die haben auch zusammen 20 Stärkepunkte. Das heißt, wenn wir jetzt annehmen, du hättest 10, dann ist die Gewinnchance schon nur 50-50. Ja, und das ist ja echt mal, das ist ein richtig hartes Gate, wie man im Game Design nennt. Ja, also so eine Schleuse an der Stelle. Und da kommst du nur weiter, wenn du halt gut würfelst. Und wenn nicht, und du fair spielst, so wie wir, dann musst du halt ja nochmal an den Anfang zurückgehen und das war schon ganz schön blöd. Dann habe ich sofort einen Helden mit Gewandtheit 7 gewürfelt.
Hat der es aus der Stadt rausgeschafft?
Den habe ich dann Morituro genannt, den Todgeweihten. Und der hat es auch nicht aus der Stadt rausgeschafft. Ich habe mir auch nicht so viel Mühe gegeben irgendwie. Und beim nächsten Mal war ich dann wieder auf Gewandtheit 10, glaube ich. Oder, na, weiß nicht mehr genau, 10, glaube ich. Und dann habe ich ihn Caliban genannt, weil ich dann dachte, das ist mein Held, mit dem ich es schaffe. Durch das Kettenhemd kann man ja 2 Gewandtheitspunkte dazu kriegen. Also hat man dann eine gute Chance so. Aber das Kettenhemd braucht man eigentlich, glaube ich, für diesen Weg. Also diese zwei Gewandtheitspunkte kannst du fast nicht drauf verzichten, wenn du gegen die Mondhunde kämpfen willst.
Also ich kann dir verraten, dass ich es ohne geschafft habe, aber es war sehr viel Würfelglück damit im Spiel, muss ich zugeben.
Ja, genau. Wenn man das ein bisschen minimieren will, die Abhängigkeit vom Würfelglück, dann muss man eigentlich mit Gewandtheit 11 oder vielleicht sogar 12 da reingehen. Das heißt, man braucht am Anfang eine stabile Grundlage und muss dann hinterher noch so 2 Punkte, vielleicht, glaubt man kann noch irgendwo einen Punkt holen, oder? Also 3 Gewandtheitspunkte aus der Stadt mit rausnehmen.
Auf jeden Fall darfst du nicht irgendwie dein Schwert verlieren, weil ich glaube, dass man 2 Gewandtheitspunkte, die man verliert, wenn man in diese Situation kommt, wo sie dich erpressen und dann mit Pfeilen auf dich schießen und du dich danach heilen lassen musst.
Genau, wenn du über die Mauer kletterst am Ende, wo du dein Kettenhemd fallen lassen musst, da verlierst du auch einen Gewandtheitspunkt vor purem Schreck, weil du dann dein Schild wegwirfst. Also das geht alles nicht. Gewandtheit musst du ausoptimieren, würde ich sagen. Also wenn du darauf verzichtest, dann brauchst du am Ende zu viel Glück, das geht nicht. Naja, gut, also jetzt bin ich nochmal hin und habe dann auch die Mondhunde besiegt. Also ich hatte auch noch genug Proviant und so und kann mich dann ja quasi unbegrenzt heilen mit dem Proviant, weil du fängst ja mit 10 Proviant an und ein Proviantstück bringt 4 Stärkepunkte zurück. Aber der Mondhundekampf, das sind halt 2 und du kannst dich dazwischen nicht heilen. Also weil das gilt dann als Kampf, so wie ich das verstanden habe aus den Regeln und dann kannst du halt dazwischen keine Tränke und kein Proviant einsetzen und das ist halt dann doof. Also du musst richtig durch diesen Kampf durch. Habe ich dann geschafft, dann nach dem Kampf gegen die Hunde kommt man dann tatsächlich an eine Tür, also wir nähern uns richtig dem Finale, würde ich jetzt sagen, und da kann man die Tür aufmachen, wenn man einen Passepartout hat. Wir erinnern uns, ich hatte in meinem allerersten Durchgang ein Passepartout bekommen, weil ich durch die Schlossergasse gegangen war. Ich bin aber in allen weiteren Durchgängen da nicht mehr lang gegangen und habe jetzt also keinen Passepartout. Dann kann ich einfach die Tür einschlagen oder an der Glocke läuten.
Okay, was hast du gemacht?
Ich habe einfach geläutet und dann öffnet die Tür ein bleichhäutiger Mann in einer Bedienstetenuniform, dessen Augen auffallend dunkel und eingefallen sind. Ich habe noch nie eingefallene Augen gesehen, aber gut, eingefallene Augenhöhlen vielleicht. Und dann kann ich dem sagen, dass ich ein Reisender sei, der sich verirrt hat, oder ich kann ihn einfach angreifen. Was habe ich gemacht? Ich glaube, ich habe den einfach angegriffen. Genau, und die Stelle würde ich ganz gern kurz vorlesen.
Okay.
Du stößt den Mann zurück, ziehst dein Schwert und bohrst es ihm durch den Leib. Doch zu deiner Verblüffung scheint es ihm nicht das Geringste auszumachen. Er kommt langsam auf dich zu und versucht, deine Haut mit seinen knochendürren Händen zu berühren. Er packt dich am Arm. Es gelingt dir, ihn wegzustoßen. Dort, wo er dich angefasst hat, hat er einen wie ein Brandmal aussehenden Abdruck hinterlassen, der den ekelhaften Gestank von faulendem Fleisch verströmt. Du verlierst 2 Stärkepunkte. Erst jetzt wird dir klar, dass vor dir ein Geisterjäger steht. Einer von Zanbar Bones ergebenen Dienern. Als er erneut mit ausgestreckten Händen auf dich zukommt, versuchst du dir eilig ins Gedächtnis zu rufen, was du zu tun hast. Wirst du einen silbernen Pfeil schießen, ihm deinen Spiegel vorhalten oder ihm deinen Eisring entgegenschleudern?
Hattest du einen Spiegel oder einen Eisring in dem Durchgang?
Ja.
Oh.
Nee, in dem Durchgang nicht. Nee, das ach, stimmt. In dem Durchgang hatte ich keinen. Der Held mit dem Spiegel, der ist ja an den Mondhunden gestorben. Und danach, danach habe ich den Spiegel nicht nochmal geholt, weil für den Spiegel musst du einen Kampf machen gegen Gewandtheit 10 mit dem Insektenwesen, das bei der Hexe wohnt. Und dann hatte ich hier also keinen Spiegel. Und den Eisring hatte ich auch nicht. Den habe ich nie gekauft. Dann habe ich meinen Pfeil auf ihn geschossen. Und das war so ein bisschen eine komische Entscheidung, weil das Spiel sagt einem nicht deutlich, ob dann der Pfeil weg ist. Das ist ja der Pfeil, den ich für den Endkampf brauche. Ich nehme mal an, dass ich den hier einfach mehrfach einsetzen kann und den im Endkampf auch nochmal benutzen kann. Und dann ist es aber sofort vorbei. Also dann ist er halt sofort tot.
Okay. Also ich kann ja mal kurz erzählen an derselben Stelle, ich habe dann Otto den Verzweifelten gewürfelt, der hat 10 Geschicklichkeit und mit dem habe ich es aus der Stadt rausgeschafft und knapp durch den Kampf mit den verdammten Mondhunden, ich bin damit irgendwie 10 Stärke am Ende rausgegangen aus der Sache, aber ich hatte noch Proviant. Und dann habe ich einfach versucht, die Tür aufzubrechen.
Ja, auch gut.
Oder sie einzurennen. Und was passiert ist, man nimmt Schaden und steht dann vor demselben Typen, der einen fragt, was zur Hölle man da macht. Ja. Ich habe ihn angelogen und habe gesagt, ich habe mich verirrt. Ich bin ein einsamer Wanderer, der Unterschlupf sucht und deswegen habe ich hier ihre Tür aufgebrochen. Und das nimmt er einem ab.
Oh.
Ja, also der weist dir dann ein Zimmer zu Und dann kannst du tatsächlich dich da in das Zimmerchen begeben. Und dann gibt es dir zur Auswahl, möchtest du jetzt die Nacht da pennen oder möchtest du den Turm erkunden?
Und dann hast du natürlich gesagt, was kann schon schaden? Ich schlafe da.
Nein, ich habe gesagt, ich erkunde den Turm. Ich habe ganz am Ende, als ich durch war, mir halt noch eine ganze Reihe von den Alternativen angeschaut. Und es war auch richtig, den Turm zu erkunden. Und ich glaube, dann ist man am selben Punkt wieder und schleicht sich da durch Sanbar Bones Turm.
Genau. Ich bin an die Stelle auch noch gekommen, einfach indem ich die Wendeltreppe hochgegangen bin. Wir kommen jetzt in so einen Raum, offensichtlich so ein großer Raum, wo so Porträts übel aussehender Männer und Frauen an den Wänden hängen. Finde ich auch gut. Übel aussehende Männer und zwei eiserne Schilde und dann kann ich die Schilde anfassen. Einer hat einen Turm, einer hat ein Einhorn oder ich kann die Wendeltreppe hochgehen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat mich diese Wendeltreppe dann da sofort zu derselben Stelle geführt, zu der du gekommen bist, nur halt mit dem Geisterjäger.
Genau, und ich habe keine Schilde angrabbeln können.
Hast du nicht?
Nee.
Ah, interessant. Das habe ich nicht gemacht, hier bin ich weitergegangen, aber ich habe das dann nach Durchspielen nochmal geschaut und ich sag mal so, mach mal nicht. Fass die mal nicht an. Bei einem verliert man gleich einen Gewandtheitspunkt. Und beim anderen verliert man einen Gewandtheitspunkt und 4 Stärkepunkte.
Au!
Also, nee, Entschuldigung, bei dem einen gewinnt man einen Gewandtheitspunkt und bei dem einen verliert man einen, also Zufall.
Okay.
Also das ist auf jeden Fall zu risikoreich, wieder so eine Zufallschance da zu haben. Und wenn du halt aber einfach die Treppe hochgehst, und ich fand das auch logisch, jetzt diese Wendeltreppe hochzugehen, weil das ist sicherlich der Turm, in dem er wohnt, also wahrscheinlich dann oben. Wenn du da weitergehst, dann kommst du halt, wie gesagt, dann dahin, wo du auch warst. Und jetzt kommen wir halt auf die Turmerkundung. Der Turm hat 3 Stockwerke, wenn ich das richtig sehe. Jedes Mal kommt man an ein Stockwerk und dann sagt es, hier ist eine Tür, willst du es aufmachen oder hochgehen? Tür aufmachen, hochgehen, Tür aufmachen, hochgehen, bis man ganz oben, bis man auf dem Dach ist. Und ich habe gar keine Tür aufgemacht. Hast du die Türen aufgemacht?
Ja, also ich meine, ich kann jetzt Ottos trauriges Schicksal zu Ende erzählen. Ich habe direkt die Tür im 2. Stock aufgemacht. Und dahinter ist eine bleiche Frau, die mich zu sich lockt. Und dann wird abgefragt, ob man Knoblauch dabei hat oder nicht. Und wir erinnern uns, man konnte, glaube ich, wenn man den Kobold erschlagen hat, der sich als ein hungriges Kind ausgibt, bekommt man Knoblauch und Knöchelchen. Ja, also dieser Held ist nicht an dem Kobold vorbeigekommen, beziehungsweise hat ihn ignoriert und hatte deswegen keinen Knoblauch. Und dann bist du sofort tot. Also du wirst zum Vampir gemacht und bist danach ein untoter Diener in Sanbar Bones Armee. Ende. Und ich hab's bis hierhin geschafft, es war echt anstrengend, verdammte Scheiße. Okay, hab einen neuen Charakter ausgewürfelt und zu meiner großen Freude tatsächlich Gewandtheit 12 erwürfelt.
Oh, na.
Dafür nur Stärke 16?
Boah, das kannst du ja immer ausgleichen, oder?
Ja, aber man kann ja genügend Sachen zwischendurch essen.
Ja.
Und dann bin ich halt nochmal aufgebrochen mit Edelbert dem Endgültigen. Ja, das Übliche. Und dann bin ich fröhlich durch diesen Turm. Also ich bin wieder exakt denselben Weg gegangen. Also ich bin danach immer geradeaus durch die Stadt gegangen, habe immer die Diebe bekämpft und habe alles genauso gemacht wie vorher und habe immer gebibbert, ob ich ausreichend Glück würfle, wenn ich irgendwie an bestimmten Stellen bin. Aber ich habe es da durchgeschafft, bin aus der Stadt raus. Ich habe nicht den tollen Umweg gemacht wie du, die Wachen anzulügen und rauszukommen mit meiner Ausrüstung. Das heißt, ich hatte dann nur noch Gewandtheit 11, als ich bei Sanbar Bones ankam. Aber du bist direkt aufs Dach hoch.
Genau. Da kommen noch 2 Stockwerke. Ich habe aber keins aufgemacht und bin dann gleich aufs Dach hoch. Und das ist meines Erachtens auch der richtige Weg. Jedenfalls, wenn man sterben will. Weil das führt einen dann, wenn ich das richtig verstanden habe, in eine Sackgasse. Aber es ist ganz cool. Also ich gehe halt aufs Dach und gucke da so rum auf dem Dach vom Turm. Und dann kommen da 2 Todesfalken. Die können da aber nichts. Ja, sie heißen zwar Todesfalken, aber eigentlich sind das, können gar nichts Falken. Die haben nämlich Stärke 4. Und dann flatsche ich die da so mit der Rückhand aus dem Himmel. Und dann stehe ich da kurz rum und dann zerstoße ich aus Versehen ein Glasgefäß, das da rumsteht. Und dann zerbricht das. Dann ist da ein Männchen drin. Ein kleines Männchen. Und dann freut sich das, dass ich es befreit habe. Und das ist voll dankbar. Und dann will es seine Dankbarkeit auch zeigen. Dann kann ich es bitten, mich zu heilen. Oder ich kann es fragen, wo denn Sanbar Bones ist. Und ich habe mich nicht geheilt. Kann ich auch so schaffen, danke, da brauche ich kein Männchen für. Aber Sanbar Bones, das ist eine wichtige Info, dann sagt es mir, der ist im 4. Stock, also ein Stockwerk unter dem Dach, hinter der schwarzen Tür. Und das ist ja eine sehr wertvolle Info. Was es mir nicht gesagt hat, ist, geh da mal in die schwarze Tür, aber mach vorher die weiße Tür auf. Weil sonst bist du tot. Das hat es mir nicht gesagt. Also bin ich halt diesem Ratschlag gefolgt und habe die schwarze Tür aufgemacht. Das ist dann auch tatsächlich die richtige Tür. Das ist die Tür, wo San Barbone wohnt. Ich öffne die Tür und trete einen mit makabren Gegenständen und Gemälden eingerichteten Raum. Vor einem mit einem schwarzen Tuch bedeckten Tisch sitzt eine schwarze Katze. An der Stirnwand brennen rechts und links von einem Spiegel zwei schwarze Kerzen. Auf dem Tisch liegt ein offenes Kästchen, in dem sich ein goldener Totenschädel befindet. Was wirst du tun? Zum Kästchen gehen, die Tür schließen und die weiße Tür öffnen? Das wäre eine gute Idee gewesen. Und die Tür schließen und wieder weggehen. Also man kann hier tatsächlich nochmal zurück. Man kann auch nochmal aufs Dach zurück und dann wieder zurück.
Also ich glaube, du kannst sogar nur nach oben. Also da steht die Wendeltreppe zum nächsten Stockwerk emporklettern. Und dann
genau, kannst nicht runter. Genau, kannst nicht wieder nach oben gehen. Da kommst du theoretisch nochmal aufs Dach. Und dann kannst du ja wahrscheinlich nochmal wieder runtergehen. Ich bin einfach zum Kästchen gegangen, weil ich weiß ja, dass hier San Barbone wohnt. Ja, ich bin ja jetzt hier richtig. Ich muss ja jetzt wahrscheinlich nur das Kästchen zerstören oder so. Dann fragt das Spiel hintertückisch, ob ich den Ring des goldenen Auges habe.
Und du so, was ist der Ring des goldenen Auges?
Naja, habe ich noch nie von gehört. In meinem ganzen Leben nicht. Wo soll ich denn jetzt sowas herhaben? Und dann sagt es, naja, Pech halt, ne? Und dann bin ich tot. Dann löst sich das Kästchen in Luft auf. Hinter meinem Rücken ertönt hämisches Gelächter. Im Spiegel erblicke ich ein abscheuliches, in schwarze Gewänder gehülltes Skelett mit blitzenden Augen. Das ist San Barbone. Der fasst mich an und dann bin ich tot. Und richtig tot. Zack, ich bin einer seiner halbtoten Diener. So, blöd, wa? Wäre besser gewesen, man hätte den Ring gehabt.
Ja.
Boah, ey.
Ja, also ich wusste jetzt ja, zweiter Stock ist schlecht. Hm. Du wusstest, schwarze Tür ist schlecht. Ich habe Edelbert den endgültigen losgeschickt und der hat es auch problemlos durch die Stadt geschafft. Inzwischen hatte ich das raus. Hatte auch genügend Glück, um all die nötigen Sachen zwischendurch hinzubekommen. An Tipps und Krimskrams, den man sich einsammelt. Und bin dann halt wieder in den Turm, hab knapp es geschafft, unter Einsatz von Glück, mich durch die Mondhunde durchzumetzeln. Klingel diesmal an der Tür, werde reingelassen und sag, ich möchte hier gern übernachten. Krieg wieder ein Zimmer zugewiesen, schleiche mich raus, geh hoch. Im zweiten Stock gehe ich an der Tür einfach mal vorbei.
Gut.
Ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl bei. Und dann fragst du mich im dritten Stock, möchtest du hier die Tür öffnen? Und ich so, ich weiß ja nicht, was dahinter ist. Könnte auch San Barbone sein. Mach also die Tür auf und dann heißt es, hier ist es dunkel. Hast du zufällig ein Amulett in Form einer Eule?
Oh, zufällig.
Ja, und das kriegst du nur, wenn du von den 6 verschiedenen Monstern auf dem Weg zum Turm den Affenmenschen ausgewürfelt hast. Ansonsten hast du das nicht. Und ich so der logische Teil von mir, aber ich habe eine Lampe. Wie dunkel kann es hier sein?
Nee, jetzt kann nur eine Eule durchgucken.
Ja, also, ich habe dieses blöde Eulenamulett also nicht. Das heißt, ich tapp im Dunkeln durch diesen Raum und löse eine Armbrustfalle aus. Muss Glück würfeln und ich habe zu dem Zeitpunkt irgendwie nur noch 6 Glück, weil ich das bei den Mondhunden verbrannt habe. Und schaff's aber, habe irgendwie, ich glaube, eine 4 gewürfelt. Ich schmeiß mich auf den Boden, die Armbrustbolzen, die auf mich abgefeuert wurden, schießen über mich rüber und ich gehe einfach wieder und habe keine Ahnung, was sonst in diesem Raum war, außer dieser Falle, aus der ich entkommen bin. Und dann kommt das Stockwerk mit der weißen und mit der schwarzen Tür. Und ich, das sieht interessant aus. Es geht zwar noch weiter nach oben, aber wir probieren sie jetzt mal aus. Der nächste Held kann sie richten. Und welche Tür habe ich aufgemacht?
Die schwarze.
Nein.
Nein, die weiße. Ist das crazy?
Ich habe die weiße Tür aufgemacht, weil ich war so vorsichtig. Ich stehe mir vor, Edelbert steht da so, schwarz, das hier ist Klischee-Fantasy, schwarz ist sicher nicht gut, wir nehmen die weiße Tür.
Also man muss dazu noch sagen, ganz kurz, dass sobald du auf diesem Treppenabsatz ankommst, dann ertönt die Stimme von San Barbone.
Ah, die verhöhnt einen.
Genau, der lacht einen aus und sagt, ich verfolge jede deiner Bewegungen, während du keine Ahnung hast, wo ich bin. Ha, ha, ha.
Das ist vollkommen korrekt. Ich habe keine Ahnung, wo du bist, aber ich bin eingeschüchtert. Jetzt nehme ich erstmal die weiße Tür. Und dahinter ist ein Raum, der eigentlich nichts enthält außer einem Sarkophag. Kein gutes Zeichen.
Was kann da schon schiefgehen?
Ich meine, ist die Frage, ist San Barbone jetzt ein Vampir? Nee, er ist der Prinz der Dunkelheit, das ist irgendwas anderes. Ich habe keine Ahnung, was in diesem Sarkophag ist und man hat die Wahl, den aufzumachen oder wieder rauszugehen. Und naja, ich dachte mir, probieren wir es aus. Das ist jetzt wieder der Held zum Wegwerfen, obwohl ich ihn endgültiger genannt habe und der nächste kriegt es dann hin. Und dann sagt einem das Buch, als du den Deckel des Sarkophages öffnest, liegt darin ein von Kopf bis Fuß einbandagierter menschlicher Körper. Das einfallende Licht hat, obwohl es nur sehr schwach war, den Schlaf einer Mumie gestört, die sich jetzt aufrichtet und ihren Kopf hin und her dreht. Offenbar spürt sie genau, wo du stehst, denn sie steigt aus dem Sarkophag heraus und kommt mit ausgestreckten Armen auf dich zu. Und dann kannst du entweder gegen sie kämpfen oder, fragt dann das Buch, hast du eine Laterne bei dir? Kannst du sie auf die Mumie werfen? Und ich so, yes!
Ja, du hast ja traditionell immer viele Laternen dabei.
Ja, ich kaufe sie jedes Mal wieder. Das hat sich noch nicht als schlecht herausgestellt. Abgesehen davon, dass sie die Dunkelheit in dem anderen Stockwerk nicht durchdringen konnten. Also werfe ich panisch meine Lampe auf diese Mumie. Ich meine, Mumien sind ja traditionell trocken. Also die meisten Mumien. Es gibt natürlich auch Moorleichen-Mumienartig und es gibt diese chinesischen feuchten Mumien. Das klingt ekelhaft, feuchte Mumie. Mit der Lady Di. Es gibt zwei berühmte Lady Dis, beide sind tot, aber eine länger als die andere. Und die Lady Di aus China ist in so eine komische alchemistisches Gebräu eingelegt. Das nur am Rande. Also, ich gehe davon aus, dass es eine von den trockenen Mumien. Das Buch bestätigt das auch. Bei der Berührung mit der Mumie bricht die Laterne, sodass das brennende Öl auf die trockenen Bandagen übergreift und die Mumie binnen Sekunden verbrennt. Jetzt kann ich den Sarkophag genau in Augenschein nehmen. Und weißt du, was da drin liegt?
Da ist das Amulett des goldenen Auges. Nee, der Ring des goldenen Auges.
Der Ring des goldenen Auges. Und ich zu dem Zeitpunkt noch keine Ahnung, was das soll. Oh, cool.
Wow, ach, das ist ja ganz. Ach, du wusstest gar nicht, wozu der gut ist.
Das nein,
ist ja
ich super. Wusste nicht, dass ich den brauche. Ja. Ich würde nur rein, hab eine Mumie abgeflammt und hatte einen Regel. Dachte mir, oh, das ist ja nett.
Ja, dann war das jetzt ein Home Run.
Im Grunde, ja. Wie hast du den nächsten Schritt bestritten mit deinem nächsten Helden?
Also, wir überspringen mal die drei Charaktere, die schlecht gewürfelt haben, und kommen halt gleich zum Gewandtheit 11 Finalio. Der tapfere Finalio, der dann es auch an den Mondhunden vorbei geschafft hat und danach einem üppigen Mahl aus dem Rucksack sich wieder geheilt hat und der dann auch die Mumie angezündet hat und diese ganzen Sachen mehr, der kommt dann mit seinem Ring am Finger in diesen Raum hinter der schwarzen Tür, der so aussieht, wie schon beschrieben. Und wenn man dann aufs Kästchen zugeht, dann warnt einen der Ring quasi, weil der Ring kann da durch diese Täuschung sehen, die da das Kästchen erzeugt. Ja, das ist ja gar kein Kästchen, sondern das ist ja quasi er selber, ja, der sich da drin versteckt. Eine innere Stimme sagt dir dann, dass die Truhe eine Sinnestäuschung ist und gar nicht existiert. Und du siehst, die schwarze Katze ist auch nicht das, wofür du sie gehalten hast. Das ist nämlich Sunbar Bone, ein in schwarze Gewänder gehülltes Skelett. Und dann willst du deinen Silberpfeil ziehen, ist ja klar. Und dann zieht der Prinz der Dunkelheit drei Zähne aus seinem Mund und wirft sie auf den Boden. Und sie zerplatzen und stoßen drei Rauchwolken aus. Und aus denen steigen drei mit Schwertern bewaffnete Skelette. Man muss nacheinander mit allen kämpfen. Die Skelette haben Gewandtheit 6, 7 und 8. Und auch entsprechende Stärken, so in diesem Bereich, 7, 6 und 7. Das ist nicht so ein schwerer Kampf. Aber ich meine, wenn man jetzt einen schwachen Charakter hätte mit Gewandtheit 8, dann könnte der daran schon sterben. Also um nochmal diesen Mythos aufzugreifen, dass man hier mit jedem Charakter durchkommt. Das ist ein unumgänglicher Kampf, den man gewinnen muss. Nicht so schwer wie die Mondhunde, aber schon okay schwer. Es sind halt immerhin drei. Und wenn man die besiegt, dann steht man vor Sunbar Bone. Und der versucht einen zu berühren.
Ja,
Das machen die ja hier so, ne? Die kämpfen ja nicht mit einem. Die kommen nur und sagen, ach, lass uns doch Hände schütteln. Und dann schieße ich mit meinem Silberpfeil auf ihn. Und das ist eine Glücksprobe.
Ja, Da dachte ich auch, ich werde nicht mehr. Ich habe schon echt Glück verbraucht für die Kämpfe. Und jetzt hängt es nochmal davon ab. Ja, ich habe es allerdings tatsächlich geschafft, die Glücksprobe mit Edelbert, weil der auch mit relativ viel Glück gestartet ist. Und noch ein bisschen was übrig hatte. Aber es war schon nicht mehr im sehr wahrscheinlichen Bereich, das hinzukriegen.
Also es ist jetzt hier die Glücksprobe schaffen oder tot sein. Und das ist schon ganz schön hart für so weit hinten im Spiel. Ja, aber das Schlimmste kommt ja noch. Und das zeigt auch jetzt nochmal, wir sind ja am Anfang gefragt worden, ob wir einen Gewandtheitstrank, einen Stärketrank oder einen Glückstrank mitnehmen wollen. Und jetzt hiermit ist es völlig klar, du musst den Glückstrank mitnehmen. Die Stärke musst du aufladen mit Proviant. Und das reicht auch eigentlich, das Proviant, den du dabei hast, bis dahin, außer sie verprügeln dich total, die Mondhunde, aber eigentlich kommst du damit ganz gut hin. Und Gewandtheit verlierst du nicht, wenn du keine Fehler machst, also wenn du das Spiel kennst. Die Gewandtheitsverluste, die passieren nicht einfach so, sondern die sind jeweils die Folge von, ich will nicht sagen Fehlentscheidungen, aber von Sachen, wo du dich entschieden hast, irgendwas zu machen, zum Beispiel eine Tür auf, ja, was du nicht hättest tun dürfen. Oder ein Schild angefasst oder so. Also du kannst die Gewandtheitsverluste alle vermeiden, die Stärkeverluste kannst du eindämmen, aber die Glücksverluste kannst du nicht richtig gut vermeiden. Vielleicht brauchst du es auch im Kampf. Das heißt, du musst hier vor diesem Raum noch einen Glückstrank haben zur Sicherheit, damit du hier dein Glück voll aufladen kannst.
Ja.
Meine Herren, ey, meine Herren. Ja, und dann trifft der Pfeil und dann ist der Prinz der Dunkelheit gelähmt. Nicht für lange. Und er kann außerirdische Kräfte zu Hilfe rufen, steht im Buch. Bitte? Wie außerirdische Kräfte? Aliens oder was? Klingonen.
Ich wüsste auch gern, woher man das weiß.
Ja, genau. Also völlig überraschender Texteinschub hier. Außerirdische Kräfte. Ja, okay. Nehmen es mal an. Bis jetzt war das alles voll irdisch oder was mit den Mondhunden und den Skeletten oder okay, ja. Es sind außerirdische Skelette danach jetzt, nicht nur irdische Skelette. Naja, und jetzt wird die Entscheidung abgefragt, die man kurz nach dem Verlassen der Stadt getroffen hat. Welches Pulvergemisch werde ich ihm in die Augen reiben? Ist es Hexenhaar und schwarze Perlen und Lotusblüte oder Lotusblüte und Hexenhaar? Und es ist ein bisschen, wie man sich denkt, ist es eine Drittelchance.
Ja, ich muss zugeben, ich habe an der Stelle gedacht, ich habe keine Ahnung. Es gibt keinen Hinweis, keinen, den ich in dem ganzen Buch gefunden habe, was davon jetzt richtig ist. Ich meine, Nikodemus schickte ja sowieso nur irgendwie so ein Telegramm so, sorry, haha, du brauchst nur zwei von den dreien, aber ich weiß nicht welche. Und deswegen habe ich einfach ausgewürfelt, welches ich benutze. Weil macht keinen Unterschied.
Nee, also ich wüsste auch nicht. Ich habe auch noch mal geguckt. Ich habe aus irgendwelchen Gründen, ich habe es richtig gemacht auf Anhieb. Ich habe gedacht, schwarze Perlen sind irgendwie doof. Schwarze Perlen zermalen, das ist doch doof. So eine Lotusblüte und die schönen Hexenhaare einwickeln, das ist bestimmt besser. Und das ist auch die Lösung. Dann hat man ihn auch. Dann gibt es auch keinen Kampf mehr. Dann ist er besiegt. Dann zerfällt er zu Staub. Es gibt aber wirklich meines Erachtens gar keinen Hinweis drauf, dass die Perlen dir nicht helfen. Das ist schon ganz schön gemein, ey.
Und es ist halt wirklich zwei Abschnitte vom Ende des Buches entfernt, dass du nochmal alles in den Sand setzen kannst. Also ich habe gewürfelt und ich habe tatsächlich dann auch die gleiche Kombo, Hexenhaar und Lotusblüte gewürfelt. Und der nächste Abschnitt fängt so prosaisch an. Herzlichen Glückwunsch, du hast Sanba Bone, den berüchtigten Prinzen der Dunkelheit, getötet. Das ist so wie... Und diese Waschmaschine gehört jetzt Ihnen. Das ist auf einmal so, ich weiß nicht, ein bisschen flairarm. Einfach nur so, Gratulation, Sie haben es geschafft.
Also für dieses Achievement hätte das Buch ein bisschen feiern können, finde ich. Also es kommt noch ein Abschnitt, dann, wenn sie dann erzählt, dass du jetzt da rauskommst und so. Ich hätte auch gerne gewusst, was da passiert, wenn ich ihm das in die Augen reibe. Ich hätte auch gerne gewusst, wie das genau aussieht, wenn ich das mache. Ich stehe dann da so mit meinem Pulverchen. Moment, halten Sie mal still. Machen Sie mal das Auge ganz weit auf.
Ja, er ist ja gelähmt, ja. Du musst halt nur schneller sein als seine außerirdischen Kräfte und dann halt Daumen und Zeigefinger auf die Augenlider und ordentlich rubbeln.
Das ist alles ein bisschen, ich weiß auch nicht.
Also
auch,
unwürdig?
Ja, es ist alles unwürdig. Auch in die Augen vor allen Dingen. Das ist auch irgendwie, ich weiß nicht. Also das, naja, wahrscheinlich ist es einfach bloß schlecht für ihn. Und nicht mal so, es ist einfach, ich hätte ihn wahrscheinlich auch einfach eher dir in die Augen schmieren können. Na, ich weiß nicht. Also irgendwie ist das also A, ein komisches Rätsel, B, ein wahnsinnig unfaires Rätsel und auch irgendwie in der Konsequenz irgendwie antiklimaktisch.
Ich meine, ganz ehrlich, was hättest du gemacht, wenn du jetzt die falsche Variante gewählt hättest und dein, wie hieß der, Finalio gar nicht Finalio gewesen wäre, sondern nur Semifinalio? Hättest du wirklich nochmal von vorne gespielt?
Na, das geht ja nicht. Also da wirst du ja irre. Das ist auch echt gemein, weil das ja gar keinen Sinn hat. Das ist auch sofort ein Tod, ja. Es setzt sich auch nicht irgendwie zurück oder sowas. Ich fände es doch irgendwie ganz cool, wenn ich es dich zurücksetzen würde oder dir irgendwie eine andere Konsequenz. Und das ist ja auch noch einfach sinnlos. Also, was ich dem Buch wahnsinnig übel nehme an der Stelle, ist halt, dass es einem nicht einen Tipp gegeben hat. Irgendeinen. Das ist halt irgendwie komisch.
Ja, es ist wirklich so, du musst all diesen Scheiß machen in der Stadt, um die drei Sachen zusammenzubekommen und dann hättest du dir eins davon wirklich sparen können. Also es gibt wirklich nur einen einzigen Weg durch die Stadt. Das Lustige ist, dass das Buch dich dann, selbst wenn du weißt, du brauchst nur zwei davon, sozusagen, wenn du es nochmal spielst mit allem Wissen, dann hast du trotzdem verloren, wenn du dich mit dreien aus der Stadt rausgehst, weil es dann ja abfragt, ob du alles dabei hast. Das ist echt.
Ja, genau, du müsstest es gar nicht holen, das stimmt. Das musst du aber dann eigentlich doch. Ist einfach richtig ärgerlich vom Rätseldesign her. Na gut, so und dann?
Dann geht man zurück nach Silverton.
Ja, also man steckt noch den Turm in Brand, immerhin, und übernachtet auf einem abgemähten Feld. Erstaunlich präzise, auf einem abgemähten Feld. Und dann geht man nach Silverton, kommt da an, dann wird man als Held gefeiert und mit Geschenken überhäuft. Und die Straßen der Stadt sind wieder von Lachen und Musik erfüllt. Und es wird eine Rede gehalten und ich kriege eine schwere Goldkugel. Eine schwere Goldkugel, auch ein überraschendes Geschenk an der Stelle, die hunderte von Goldstücken wert ist. Und dann geht in Silverton das Leben wieder seinen normalen Gang und alle sind glücklich.
Immerhin haben sie nicht noch versucht, die Tochter des Bürgermeisters mit dir zu verheiraten. Das hätte ich dem Buch, glaube ich, übel genommen.
Das hätte noch gefehlt, genau. Ja, und das war's dann. Dann haben wir es geschafft. Und ich habe übrigens nochmal den dunklen Raum nachgeschaut. den, wo du die Eule hättest einsetzen können, die du dann nicht hattest.
Genau, wo ich blind durch die Gegend getappt bin und irgendwie Fallen ausgelöst habe.
Und das hat ja gar keinen Sinn. In den Raum bekommst du auch nichts. Das ist einfach nur, wenn du die Eule hast, die ja schon super zufällig ist, dass du sie kriegen kannst, dann bringt es dir nur, dass du hier keine Stärke verlierst. Ich weiß nicht.
Hallo, willkommen in meinem Armbrustraum. Warum hat er das in seinem Turm?
Ja, es hat ja alles keinen Sinn. Das ist ja oft so in solchen Büchern, dass das alles nur so aufgestellt ist für dich und auf dich wartet quasi und dass es keinen Sinn hat. Aber hier ist es echt ganz schön, also es ist offenkundig eine Falle. Es ist alles eine Falle. Auch dieser Raum, in dem er da sitzt, hat er nur aufgebaut für dich. Mit dieser Tarnung und allem. Und warum hat die Mumie den Ring? Er ist ja nicht besiegbar ohne den Ring der Mumie. Wenn er einfach die Tür mit der Mumie abgeschlossen hätte, dann hätte ich das nicht handeln können. Dann wäre ich dann nicht durchgekommen.
Ja, und dann hättest du den Passepartout gebraucht. Nochmal.
Das stimmt, aber das wird ja nicht abgefragt.
Nee, also er hat tatsächlich das Mittel zu seiner Vernichtung im Raum nebenan unter einer Mumie verbuddelt. Wahrscheinlich hat er selber vergessen, dass der da liegt. Der ist ja schon so irgendwie seit Jahrhunderten. Und gab es nicht noch irgendwas, was meine Illusionen durchschauen kann? Ich kann mich nicht mehr erinnern, wo das ist. Aber.
Das ist aber auch so ein Topos, der so häufig in solchen Geschichten, in Spielbüchern oder auch in Computerspielen halt vorkommt, dass halt das Mittel zur Vernichtung dann halt aber auch nur einen Raum weit weg sein darf. Damit du es auch gleich findest. Das finde ich immer so ein bisschen enttäuschend. Ja, es ist irgendwie, naja, aber also ich hatte dann das Gefühl, nachdem ich gestorben war, ich brauche diesen Ring. Habe ich den in der Stadt vergessen? Habe ich irgendwie auf all meinen Wegen durch die Stadt diesen Ring übersehen? Weil ich hatte ja Sachen übersehen in der Stadt. Ich habe zum Beispiel immer noch nicht den Insektenring gefunden. Keine Ahnung, wo der ist. Und dachte, habe ich da wirklich noch was übersehen? Kann es jetzt echt sein, dass ich in Minute 15 des Lesens hier jetzt den Ring des goldenen Auges hätte kriegen können und das Spiel mir gar nicht sagt, dass ich ihn später noch brauche? Und dann dachte ich, nee, so sind solche Bücher nicht. Der Ring ist im Turm. Ich muss einfach nur alle Türen aufmachen. Und so war es dann ja auch.
Es stimmt schon, dass es die Story so in Stages aufgeteilt hat.
Und das ist ja auch ganz fair so dadurch wieder. Aber dadurch wird das auch sehr mechanisch. Weil eigentlich ahnt man das dann, dass dieser Ring nicht irgendwo liegt, sondern dass der da hinten sein muss. Der muss halt in einer der drei Türen im Turm sein, fertig.
Den Insektenring kriegst du übrigens beim Juwelier. Ich glaube, wenn man nach Westen geht bei der ersten Entscheidung, oder? Nee, nach Osten. Wenn man nach Osten geht, kommt man beim Juwelier vorbei. Bei dem kann man Krimskrams verkaufen, aber man kann auch Ringe kaufen und der hat einen Eisring und einen Insektenring und noch einen Feuerring, glaube ich.
Also, nee, ich schwöre, der hat den nicht.
Okay.
Ich bin bei dem gewesen.
Ich guck nochmal nach.
Genau, da habe ich Eisring und Feuerring gesehen und nicht gekauft, weil ich dachte, der muss doch den Insektenring haben. Und ich glaube, der hatte den nicht. Also vielleicht täusche ich mich auch.
Okay, wie gesagt, ich versuche nochmal den zu finden. Moment, irgendwo in meinen Aufzeichnungen ist ja die Zahl von diesem Abschnitt. Aber ich habe sehr viele Helden verheizt. Deswegen muss ich gucken, wer von denen überhaupt dahin gegangen ist. Taverne, nein, nein, nein. Komische Brücke, nein. Kobold, nein, Kerzenzieher, oh Gott, nein, der scheiß Kerzenzieher. Okay.
Ist ja jetzt nicht so kriegsentscheidend.
Juwelier 336, ich habe ihn gefunden.
Das gucken wir jetzt hier live nach, meinst du?
Ja, genau, das gucken wir jetzt nach. Du fragst, was die Ringe kosten. 36, Blätter, Blätter, Blätter. Ah, ein unsichtbarer Ring. Die Ringe, die Träger unsichtbar machen, Feuerring, Eisring. Du hast recht.
Ja, den gibt's da nicht.
Und wo ist der Insektenring?
Genau, das ist der einzige Ort, wo ich dachte, dass er sein könnte. Deswegen habe ich da extra nochmal geschaut und habe dann nicht rausgefunden, wo er ist. Und was aber hier noch interessant ist, ist, gibt's einen Ring, der den Träger unsichtbar macht. Und ich schwöre, der ist an keiner Stelle des Spiels abgefragt worden.
Weißt du was? Ich habe gerade auf derselben Seite nach unten geguckt. Abschnitt 38, wir haben gerade 36 gelesen. Mhm. Einer der Männer greift in eine Innentasche seines grünen Jacketts und zieht einen schmalen silbernen Armreif heraus. Als er ihn dir gibt, erkennst du die Umrisse eines in die Oberfläche geritzten Insekts. Der Mann erklärt dir, dass dieser Insektenreif über die Kraft verfügt, selbst Rieseninsekten zu töten. Du streifst den Armreif über dein Handgelenk, verlässt die Taverne und gehst Richtung Norden weiter bei 296. Jetzt müssen wir nur wissen, was dahin führt. Welche Taverne war es?
Das ist die, wo ich...
Der gescheckte Hund?
Genau, da wo ich reingegangen bin und dann vom Wirt so dumm angemacht worden bin, dass ich da gar nicht weiter drin irgendwas gelöst habe oder ein Gespräch geführt habe. Das habe ich letztes Mal erzählt. Und dann bin ich bei meinen ganzen weiteren Runs diesmal an der Taverne vorbeigegangen. Ah, siehste, genau. Da hätte man nochmal reingehen können, nur der Neugier halber. Okay, aber dann haben wir das ja.
Ich bin jetzt verwirrt, weil ich dachte, die hätte ich noch nachgespielt. Weil ich habe ja noch geschaut, ein paar von den Varianten, die ich nicht kannte, was da passiert ist.
Das muss die einzige Stelle sein. Aber jetzt viel wichtiger ist, wenn du jetzt den Unsichtbarkeitsring für 10 Goldstücke gekauft hast beim Juwelier, wo fragt das Spiel dich, ob du den einsetzen willst, weil ein Unsichtbarkeitsring ist ja super mächtig, theoretisch. Müsstest du ja an den Trollen vorbei, vielleicht an den Mondhunden vorbei, vielleicht gegen den Geisterjäger einsetzen und das wird gar nicht mehr abgefragt. Ich habe keine Stelle gesehen, wo der gefragt wurde.
Nee, ich auch nicht.
Es ist alles ein bisschen komisches Game Design, finde ich. Es gibt ja so dieses Versprechen, sowohl draußen, also durch den Namen des Buchs, ja, die Stadt der Diebe, City of Thieves, und durch die Tatsache, wie es anfängt, dass du halt diese verzweigenden Straßen hast, dass es ein relativ freies, also eine Open World sozusagen in Buchform ist. Aber es führt ja halt die Wege, wo du auseinandergehen kannst, halt an zwei Stellen wieder ganz eng zusammen, nämlich einmal bei Nikodemus und einmal außerhalb der Stadt. Was ja auch vielleicht wahrscheinlich ganz vernünftig ist für so ein Buch. Und du hast mindestens 2 Kämpfe gegen Stärke 8 und einen Kampf gegen Stärke 11. Und Glück ist wichtiger, als man denkt. Das ist meine, das nehme ich so mit an Erkenntnissen aus dem Buch.
Ja, also es ist auf keinen Fall sinnig, mit einem schlecht ausgewürfelten Charakter da rein zu starten. Also, dass man das damit schaffen kann, ist, das ist so verschwindend gering, die Wahrscheinlichkeit.
Vielleicht denkt es, dass du dir durch das Kettenhemd und so, dass du dir damit noch Gewandtheit holen kannst. Aber selbst mit Gewandtheit 12 ist der Kampf nicht hundertprozentig gewinnbar. Also ist der nicht, da hast du zwar eine große Wahrscheinlichkeit gegen die Mondhunde, aber ich habe dir jetzt nicht ausgerechnet, aber es ist auch nicht so, dass das ein Selbstläufer wäre.
Ja, hast du noch irgendwie Abzweigungen dir angeschaut?
Nee, ich habe alle erwähnt im Laufe dieses Gesprächs, die ich noch angeschaut habe. Im Wesentlichen habe ich mir halt nur die angeschaut im Turm noch. Und in der Stadt habe ich nicht nochmal groß gesucht. Ich habe ja sogar die Taverne übersehen.
Also was ich gemacht habe, ist zum Beispiel ausprobieren, was passiert, wenn man die ganzen Händler angreift. Weil das eine Option war, die meistens dabei steht.
Ah ja, das habe ich ja in meinen normalen Runs immer gemacht.
Siehst du, ich nicht. Also ich habe festgestellt, dass wenn man den Kräuterhändler angreift, dann kriegt man Geld und Heilkräuter. Wenn man den Juwelier angreift, kriegt man seine Ringe und das Gold, was sehr praktisch ist. Und wenn man den Schmied angreift, verliert man viel Glück.
Ach echt?
Ja, da steht, das war ein aufrichtiger Mann. Was machst du? Was soll die Scheiße? Du verlierst viel Glück, so ungefähr.
Aber damit ist ja nachher ein Urteil gefällt über die anderen Händler, die ja offenkundig keine aufrichtigen Leute waren.
Ja, offensichtlich. Offensichtlich ist der Typ die eine nette Person in der Stadt der Diebe.
Sehr schön. Aber der ist ja auch wirklich nett. Diese Kämpfe gegen die Händler sind schwer. Also meines Erachtens ist 8 der schwerste Kampf, bis man zu den Mondhunden kommt. Und die haben Gewandtheit 9, der Juwelier jedenfalls. Und ich glaube, der Katzenzieher auch. Daran merkt man auch, wenn man das weiß, dass das optionale Kämpfe sind, glaube ich.
Ja.
Ja, weil die schwerer sind als die Kämpfe, die du normal im Buch hast.
Und der Schmied, der nimmt so eine glühende Eisenstange, die macht sogar bei jedem Treffer 3 Schaden. Also der ist wirklich hart.
Aha. Ach so, aber du kannst ihn besiegen.
Ja, kannst du. Klar.
Ah, okay. Und dann kriegst du den Kettenpanzer.
Nee, du kriegst gar nichts. Du kriegst nur die Aussage, dass du ein Arschloch bist und 4 Punkte Glück verlierst.
Eieiei. Also, das ist aber jetzt, kommt das mir sehr moralisch hier.
Fühlst du dich damit nicht wohl? Das ist irgendwie sozusagen dich abfragt. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, weil es im Rest des Buches da keinen Unterschied macht.
Ja, genau, das ist ein bisschen komisch.
Was ich mir auch angeschaut habe, ist, was passiert, wenn man wirklich nicht weggeht, wenn diese Kutsche angerast kommt. Die Kutsche von Lord Azur. Und man spielt da sozusagen dann Chicken mit der und bleibt stehen, wenn die angerast kommt und die hält natürlich nicht an. Und dann am Ende steht es dich immer noch vor die Entscheidung, also es sagt, naja, du musst jetzt zur Seite springen, würfel mit Glück, ob du das schaffst oder nicht. Und wenn du halt Pech hast, verlierst du da 3 Stärke, weil du halt durch die Gegend geworfen wirst von dieser Kutsche. Da ist also wirklich nichts weiter. Die schlauste Sache, die du machen kannst, ist wirklich hinter dem Fass in Deckung gehen und warten, bis sie vorbei ist. War leider nicht so spannend.
Ja, schade. Was ich noch ausprobiert habe, doch noch was, war, ich bin doch in so ein Haus gelaufen, das war wie so eine Einbruchssituation und dann bin ich in das zweite Stockwerk gegangen und dann habe ich Leute unten reinkommen hören und dann haben die gesagt, hier meine Schönheit, fange den Eindringling und dann bin ich aus dem Fenster gesprungen. Jetzt habe ich mir nochmal angeschaut, was passiert, wenn man dann da stehen bleibt.
Okay, ja, das Haus habe ich auch nochmal durchgespielt, um das abzudecken.
Und da kommt dann ein geflügeltes Monster von einem Meter Länge, feuerrot mit einem Schwanz und 2 spitzen Hörnern. Und es kreist schnell um deinen Kopf und speit dabei Feuer. Es ist ein Feuerteufel und auch hier sehen wir wieder Gewandtheit 9, also klares Anzeichen, optionaler Kampf, hätte man vermeiden können. Aber nur Stärke 4 ist nicht so schlimm. Kann dir aber ordentlich Schaden zufügen, finde ich, wenn du halt da an dieser Stelle mit einem schwachen Helden reingehst.
Ja. Und hast du auch angeschaut, was passiert, wenn man das vorher macht? Oh nein, ich hatte vergessen, wo man den Schlüssel herbekommt. Man muss ja echt den Hund töten, um an den Schlüssel zu kommen, der vorne angebunden ist, vor dem Haus. Und bist du dann auch im Erdgeschoss unterwegs gewesen?
Nee, aber das ist ja noch nicht vorbei an der Stelle.
Ach ja, stimmt. Das kann auch zu lustigen Ergebnissen führen.
Du kannst, also es passiert ja nichts, also es passiert ja jetzt automatisch. Du tötest dann den Feuerteufel und dann guckst du runter, ob da irgendjemand ist. Und dann gehst du langsam runter und dann sitzt da in großer Ruhe ein prächtig gekleideter, wohlbeleibter Mann, der dich anblickt. Und der ist ganz ruhig und hat auch keine Angst vor deinem Schwert. Und dann sagt er, du hast meinen Liebling getötet, jetzt bist du des Todes. Dann hebt er seinen Arm und schießt aus seinen Fingern Zackenblitze. Also ist ein Zauberer, ein Magier, sogar ein mächtiger Magier wohl. Zack, sofort 3 Stärkepunkte weg, ja, und dann falle ich um. Und dieser Typ hier, ich meine die Situation, ja, der sitzt da ganz ruhig, schneidend kalte Stimme, guckt dich fies an, will dich umbringen. Dann schießt er mit Zackenblitzen auf dich und dann lacht er sich tot, weil du da am Boden liegst. Ich meine, was ist denn das für ein Magier? Ja, so zack, pang, wow, dieser Idiot, hab ich voll tot gezaubert. Und dann kannst du ihn nochmal überwältigen, indem du dein Schwert auf ihn wirfst und brauchst eine Gewandtheitsprobe. Dann wirfst du ihm das Schwert in die Brust und dann stirbt er. Was ist das für ein absurder Typ? Eben noch super mächtig und jetzt, aus.
Gibt es da nicht auch irgendwie Verzweigungen, dass wenn du ihn irgendwie besiegst oder wenn irgendwas schief geht, genau wenn du seinen Blitz ausweichst, ich glaube, das geht, dann geht er einfach. Das ist irgendwie so abstrus.
Also, es ist ja wieder so eine Slapstick-Szene. Ich finde das voll komisch. Du wirst an der Stelle abgefragt, ob du einen Totenkopf um den Hals hast. Und ich kann mich nicht genau erinnern, wo ich den herhaben sollte.
Den kriegst du, wenn du in der Taverne zum gescheckten Hund die Kobolde ansprichst, die tötest und dann haben die den bei sich.
Ah, genau. Ja, und der neutralisiert dann die Blitze und dann wird er wütend und dann gehst du einfach raus. Der kann dir aber nichts anhaben. Er kann halt nur Blitze. Und wenn du immun bist gegen Blitze, dann tut er dir nichts mehr. Dann bist du raus und kannst weitergehen.
Was für eine Pattsituation. Ah, ich kann nur diesen einen Zauber. Scheiße.
Ja. Also sehr komische Situation. Auch völlig sinnlos. Bringt dir nichts, kriegst dir keine Gegenstände, kannst nur was verlieren. Also es ist einfach eine sinnlose Situation, es ist einfach nur Fluff.
Ich bin gerade am Schauen. Ich bin dann noch ins Erdgeschoss hingegangen und da kannst du noch durch einen weiteren Bogen durchgehen. Aber vorher ist ein Tisch mit 3 Kelchen. Kelch A, Kelch B, Kelch C. Die kannst du halt hochheben in beliebiger Reihenfolge. Und es stellt sich heraus, unter Kelch B ist Geld. Kelch C verwandelt sich in glühende Kohlen, wenn du ihn anfasst und macht dir Schaden. Und Kelch A, wenn du den hochhebst, ist ein Skorpion drunter. Und wenn du dann wieder einen Glückstest halt nicht schaffst, dann wirst du von dem Skorpion gestochen. Warum? Wer baut das auf in seinem Haus? Das ist ähnlich wie, du erinnerst dich an die Skorpionsbroschen, über die du gestolpert bist?
Ach ja, genau. Die Skorpionsbroschen sind aber noch ganz interessant jetzt im Nachhinein, weil er kann hochgehen und diesen Drachentypen direkt ansprechen, den ich damals beklaut hatte mit der Skorpionsbrosche, und den kann man eben die abkaufen. Dann ist das ein Skorpionhändler. Es war so eine Art Skorpionsbroschen-Ausstellungsraum, in dem ich da war.
Okay.
Das ist doch logisch, aber hier, das ist jetzt natürlich ein bisschen komisch hier.
Okay, das, ja. Nee, und dann kann man noch weitergehen und dann ist da eine Truhe, die kann man versuchen aufzuschließen. Und wenn man das im ersten Anlauf nicht schafft, dann wird man mit Giftpfeilen beschossen. Und danach darf man es nochmal probieren, wenn man das überlebt hat. Und dann kriegt man sie auf und dann ist Gold drin, glaube ich. Das war's. Naja, also das war wieder so, es gibt mehrere von diesen Häusern. Es muss noch eins geben, in dem wir nicht drin waren, weil ich immer mal wieder über, wenn ich nach was anderem gesucht habe, über Abschnitte gestoßen bin, mit einem Haus mit Schlangen und mit einer Frau, die sich in Schlangen verwandelt. Also irgendwo muss noch was sein, was ich dann nicht mehr aufspüren konnte, welche Abzweigung das ist, tatsächlich.
Also direkt vor Nikodemus gibt es ein Haus, wo dich 6 Schlangen umzingeln und gegen dich kämpfen.
Ah, dann ist das wohl. Da, wo man sich unterstellt im Regen.
Genau, das war das. Aber da war keine Frau, die sich in der Schlange verwandelt. Das wüsste ich nicht.
Also das Letzte, was ich ausprobiert habe, war dann noch, was passiert, wenn man die Stadtwache, wir versuchen mit der Stadtwache zu kämpfen und sie nimmt uns gefangen. Oder wir versuchen, sie zu verarschen und es funktioniert. Und ich habe jetzt mal geschaut, was passiert, wenn man mit der Stadtwache kämpft und sie tatsächlich totschlägt.
Und dann?
Beziehungsweise es versucht. Ja. Weil dann versucht die Wache erstmal an eine Glocke zu kommen, um andere zu alarmieren. Und das ist dann eine Glücksprobe. Wenn er sie alarmiert, kommt die direkt dazu und du musst gegen sie gleichzeitig kämpfen. Wenn er es nicht schafft, dann kannst du ihn umbringen, aber dann kommen trotzdem noch 2 Leute und dann kannst du sie nacheinander bekämpfen. Aber wie es auch immer läuft, du bringst am Ende alle Wachen um und kriegst nichts.
Wow.
Kein Tipp. Du kannst auch nicht noch ins Wachhäuschen reingehen und den Pass besorgen, den du zum Beispiel bekommst, wenn du dich hast verhaften lassen. Und sowas ist es wirklich einfach nur die dümmste Art und Weise, die Sache anzugehen.
Ah, das bringt ja überhaupt nichts.
Ja, null.
Also es ist ja oft so bei Computerspielen, wenn du halt einen wirklich schweren Kampf hast, egal ob du den aus Dummheit eingegangen bist oder mit Absicht, dann kriegst du in der Regel auch eine größere Belohnung. Und hier ist es aber so, es gibt halt einfach Abschnitte, die sind einfach nur Bestrafung und Entscheidungen, die sind einfach falsch und für diese falschen Entscheidungen möchte es dich gern bestrafen.
Ja, zum Beispiel Obst zu kaufen.
Obst zu kaufen ist eine der ganz großen falschen Entscheidungen. Ja.
Was ist das für eine Aussage? Gesundes Leben? Ha! Nein, geh lieber in irgendwelche schummrigen Gassen, um dir etwas auf die Stirn tätowieren zu lassen. Das ist der Lebenswandel, den wir euch empfehlen wollen, liebe Jugendlichen, die jeder spielt.
Diese Broschen, diese silbernen Skorpionsbroschen, goldenen Skorpionsbroschen, die du von diesem Monster kaufen kannst, die sind übrigens ja wirklich sehr toll. Die eine davon gibt dir nach jedem Kampf, den du überlebt hast, einen Stärkepunkt zurück. Zwar nur einen, aber immerhin.
Trotzdem, ja.
Ja, das ist ganz nett. Und die andere bringt dir halt 2 Glückspunkte. Und da das ja ein Zauber ist, würde ich ja sagen, das sind permanent 2 Glückspunkte zusätzlich, obwohl das Spiel das nicht so definiert eigentlich.
Ja, die Diskussion hatten wir ja schon.
Genau, und dann wäre es ja wirklich ziemlich wertvoll, wenn das so wäre. Wenn es einfach nur 2 Glückspunkte auffüllt, die du schon verbraucht hast, ist es ja ein bisschen komisch, dass das an so einen Gegenstand gebunden ist.
Ja, also ich muss sagen, am Ende, es hat eine Menge Sachen, die halt in sich nicht irgendwie zusammenpassen und die halt einfach rein mechanisch sind. Es ist teilweise unglaublich unfair und es gibt halt wirklich nur so einen Idealweg mit ein bisschen Abweichungen im ersten Teil der Stadt, den du nehmen kannst, um durchzukommen. Aber was mich beeindruckt, ist, dass das alles in 400 Abschnitten untergebracht ist. Da passiert so viel in diesem Buch, aber es ist gar nicht so dick. Das ist schon ziemlich gut geplant.
Das ist ja die Standardgröße für diese Bücher. Also spezifisch die Fighting Fantasy Bücher sind ja alle immer 400 Abschnitte dick, wenn ich das richtig sehe. Also zumindest die 3, 4, 5, die ich in der Hand gehabt habe zuletzt. Also man merkt schon, der hat dazu seine Mechanik. Das ist halt alles gut ausgedacht. Das funktioniert alles. Der Weg führt da durch und so. Ich finde es halt unfair, zu sehr auf Zufall aus und es hat natürlich keine durchgängige Story, die irgendwie einen Sinn hätte. Also es ist wie so ein großer Dungeon, diese Stadt, halt einfach ein Haufen random Orte, die auch in vieler Hinsicht keinen eigenen Sinn ergeben, so als Ort in der Stadt. Und dann halt diese super unfairen Choke Points da, an denen du groß scheitern kannst. Und das ganze Ende ist auch echt ehrlicherweise enttäuschend. Also da kommst du halt an diesen Ort, der nicht besonders spektakulär ist und hast da diesen komischen Turm mit diesen traurigen Einzelräumen, die alle nur auf dich warten. Also echt komisch, finde ich. Da hätte ich ein bisschen mehr Klimax erwartet am Ende.
Ja, vielleicht sind ihm da die Abschnitte ausgegangen.
Ja, vielleicht, ja. Aber das plant man doch so zuerst. Also ich finde schon, du hast schon recht, das ist effizient geplant und man hat von den 400, ich weiß nicht, wie viel man braucht, um durchzukommen. 50? Nee, mehr. 80? Um einmal durchzukommen von den 400 Abschnitten?
Oh, das müsste ich echt nachzählen. Wenn du mir genug Zeit gibst, kann ich das tun. Aber ich glaube, es kommt ungefähr so in dem Bereich hin.
Ja, vielleicht 60, aber sowas in dem Rahmen. Also ich glaube, irgendwas zwischen 50 und 80 halte ich für realistisch. Dass du damit ganz gut durchkommst, wenn du so ein bisschen weißt, was du tust, vielleicht nicht beim ersten Run. Und das ist schon ganz vernünftig. Das heißt, du hast halt dann noch 300 Orte auf dem Weg liegen lassen, durch die du nochmal beim zweiten Run gehen kannst, um was auszuprobieren. Also es hat schon die richtige Größe. Es hat uns einigermaßen lange, ich habe Stunden und Stunden damit gespielt.
Oh ja, obwohl man echt auch viel würfelt bei den Kämpfen. Das ist eine Menge Zeit, die da reingeht.
Ja, das stimmt. Ich glaube, wenn man jetzt ein bisschen weniger ehrlich spielen würde und ein paar Mal mehr abkürzen würde und so, aber die Kämpfe trotzdem alle ernst nehmen würde, also man spielt schon so 5, 6, 7 Stunden dran.
Ja.
Ich habe, glaube ich, noch mehr gespielt in meinen ganzen Runs, aber das ist schon Value for Money, würde ich sagen. Kriegt man was fürs Geld.
Ja, und ich muss auch sagen, dass es für mich irgendwie, also ich meine, es gab Frustmomente, das will ich ja gar nicht verhehlen. Und es gab sehr viele so WTF-Momente, wenn man sich fragt, warum hat meine Entscheidung jetzt das ausgelöst, ausgerechnet? Aber ich hatte Spaß tatsächlich, also wirklich diese Stadt zu erkunden und da auch ihre abstrusen kleinen Ecken zu finden und dann diesen Idealweg durch die Stadt zu suchen. Wobei ich ja den Idealweg gar nicht gefunden habe, denn der ist, die Trolle anzulügen am Ende. Ich bin einfach immer über die Mauer geklettert und habe mein Schild verloren.
Ja, genau. Also es gibt schon an den meisten Stellen ganz gute Wege, aber es geht nicht ohne 3, 4, 5 Glücksproben, glaube ich. Und es geht halt nicht ohne 2 schwere Kämpfe, mindestens 3 schwere Kämpfe.
Ja.
Und das ist ja schon so ein bisschen schade, weil das ja kein idealer Weg durch die Stadt ist dadurch. Was mich total gefreut hat, richtig, war, dass du zwischendrin diesen Nikodemus-Quest kriegst, wo dir so ganz klar gesagt wird, hier sind 3 Gegenstände, die brauchst du und jetzt geh die suchen. Sowas finde ich immer nett. Also, dass du halt weißt, wenn ich am Ende der Stadt ankomme und ich habe noch nicht alles, dann bin ich halt falsch und dann muss ich halt nochmal spielen. Dadurch hat das Buch so eine mechanische Klarheit, die dem eigentlich ganz gut zu Gesicht steht.
Ja, ich muss jetzt kurz noch ein paar Worte zum Cover verlieren.
Oh, bitte.
Also ich hab mir angeschaut, die Cover im Original, es gibt ja zahlreiche verschiedene Ausgaben inzwischen von City of Thieves, aber die allermeisten zeigen halt irgendeine Version von Zen Barbone, meistens mit einer Sense, obwohl die, glaube ich, im Buch nie erwähnt wird, nur dass er ein Skelett ist in Langroben. Oder eine irgendwie eine neuere Ausgabe, da ist einfach jemand, der ein Messer zieht und mit einem Kapuzenmantel, der dich bedroht, im Hintergrund siehst du eine Kneipe. Und sowas. Aber meine Ausgabe von Goldman von 85, glaube ich. Ich kann noch mal kurz reingucken. Am Anfang hatten wir das ja schon mal geklärt. Ja, 85. Die zeigt einen Typen in Science-Fiction-Power-Armor mit einem Jetpack auf dem Rücken, der ein Lasergewehr am Lauf gefasst hat, um damit ein Insektenmonster zu erschlagen, während im Hintergrund eine Insektenarmee ausrückt und ein großer Mond am Himmel steht. Und es ist so, warum?
Ach, das ist ja total crazy. Das sind ja diese schwarzen Goldman-Bücher, fand ich voll cool damals, aber das ist ja einfach ein Zufalls-Artwork.
Ja.
Die haben einfach zufällig ein Artwork gekauft.
Oder sie hatten irgendwo noch eins liegen, wo sie irgendwie mal ein Portfolio oder sowas gekauft haben und gesagt, ah, das ist so ein Science-Fantasy-Ding. Fertig. Also, ich meine, die außerirdischen Kräfte von Zen Barbone habe ich mir jetzt anders vorgestellt als ein Typ in Powerrüstung oder in der Insektenarmee. Es hat wirklich null mit dem Inhalt zu tun und das finde ich wirklich bemerkenswert, das zu schaffen, bei so generischer Fantasy einen Cover zu finden, was wirklich absolut nicht dazu passt.
Das muss ihnen fehlgeschlagen sein, weil diese Bücher haben eigentlich coole Cover, finde ich. Ich finde die auch, obwohl das kleine Bücher sind und die nicht so besonders gut gedruckt sind, fand ich das Design immer cool. Die waren halt schwarz und hatten alle so ein farbiges Artwork. Der Sumpf der Skorpione aus der Reihe zeigt halt einen Skorpion. Und die Insel des Echsenkönigs zeigt halt eine Echse. Und das Schwert des Samurai zeigt halt einen Samurai. Und der Tempel des Schreckens zeigt halt einen Tempel.
Und Schrecken.
genau. Und die Stadt der Diebe zeigt halt, what the fuck?
Ja, weder eine Stadt noch Diebe.
Also das ist komisch. Ich habe ja die Ausgabe von Thienemann. Also es ist ein Paperback mit so einklappbaren Cover drumherum. Das hat als Hauptfarbe braun. Das ist ja nicht die allerschönste Farbe, aber passt hier vom Design her ganz gut. Und es hat ein offenkundig genau für dieses Buch angefertigtes Cover, was man auch nicht so oft hat. Das ist ja eins der Übel, die Fantasy zu einer bestimmten Zeit geplagt haben, dass die deutschen Redakteure dann auf dem amerikanischen Markt einfach zufällig irgendwelche Cover gekauft haben, ob die dazu gepasst haben oder nicht. Boris Vallejo oder irgendwen, ja, und die dann halt auf die Bücher geklatscht haben. Und das hat dann ganz oft gar keinen Sinn gehabt. Ich verstehe es auch gar nicht, weil die sind ja alle aus dem Englischen übersetzt. Man hätte auch einfach die Originalcover nehmen können. Aber offenkundig haben die das nie gemacht. Und dieses Buch hier hat nun wirklich, also nicht sehr schön gezeichnetes Cover, finde ich. Aber es ist eindeutig, es zeigt die Wache beim Eingang dieser Stadt. Du siehst im Hintergrund eine Stadt, ein bisschen sowas Stadtähnliches. Am Anfang diese Wache, die dich halt anguckt durch so einen Helm. Die Wache steht auf so einem Steinboden und hinter der Wache, da fehlen im Steinboden so 2-3 Fliesen und da ist ein Würfel drin. Wie entzückend. So ein roter Würfel, wie ein Rollenspieler zu Hause haben. Womit dir gleich gesagt wird, hier, das ist ein Spielbuch. Ich finde das anrührend.
Okay. Ich meine, jemand hat nur Abschnitt 1 gelesen, um ein Motiv zu finden, aber hat es umgesetzt.
Genau, und ich finde das aber trotzdem schön. Also sie haben sich halt Mühe gegeben und eine ganz ähnliche Figur, und das scheint es auch, was es zu sein, wo es herkommt, ist in Abschnitt 1. Hat deine Ausgabe Illustrationen in?
Da fragst du mich was? Nee. Doch, ja, hat sie. Moment. Die sind, glaube ich, auch aus dem Original.
Genau.
Die haben sie mitgekauft, weil die passen wirklich zusammen. Ich habe es jetzt einfach mal aufgeschlagen und da ist zum Beispiel zu dem Abschnitt mit dem Markt, wo du Eier auf den Typen werfen kannst, der da zur Schau gestellt wird. Und da siehst du halt die alte Frau, die dir die Eier hinhält, im Hintergrund Leute, die Obst und Zeugs auf diesen armen Typen werfen.
Genau, das sind offenkundig die aus dem Original. Das sind so Zeichnungen, Schwarz-Weiß-Zeichnungen, so Strichzeichnungen. Sehr hübsch, finde ich, mag die gerne, passen gut dazu, fangen das Flair gut ein. Und das, was wir hier in der deutschen Thienemann-Version auf dem Cover sehen, ist quasi eine einfache, nachempfundene Version der Zeichnung 1. Also die Zeichnung, die zu Abschnitt 1 gehört, also die Stadtwache.
Ja.
Die ist auch einfach nachgezeichnet. Und das ist ganz okay. Das lasse ich durchgehen.
Okay. Ja, nee. Aber meins ist lustiger. Also mein überhaupt nicht passendes Cover. Das ist einfach unterhaltsam in seiner Absurdität.
Ja, deins ist wild. Gut, und genau. Wer hat das übersetzt?
Sekunde, Blätter.
Das steht bestimmt am Anfang drin.
Von Irene Hess.
Genau, das habe ich auch.
Ja, die gleiche Ausgabe.
Das heißt, es gibt offenkundig nur eine deutsche Übersetzung, die aber mehrere Verlage dann verwendet haben, weil meine Thienemann-Version ist ja aus einem anderen Verlag als deine.
Ja, aber bei Goldman steht drin, dass das Copyright tatsächlich bei Thienemann liegt. Also die haben wirklich einfach dann das eingekauft, den Text so von Thienemann wiederum und den einfach mit einem sinnlosen Cover versehen und nochmal gedruckt.
Ja, hätten auch das Thienemann-Cover mitkaufen können. Aber ich bin ganz sicher, dass man bei Goldman richtig viele Artworks noch rumliegen hatte aus so einem von eBay oder so.
Ja, so eine Sammlung. Also ich weiß, dass Verlage zu der Zeit oft einfach wirklich Sammlungen von Artworks gekauft haben, gerade für solche Sachen. Und es dann auch zu kuriosen Kombinationen kam, wie eben diese hier. Wie fandest du es denn insgesamt jetzt so, nachdem du dich stundenlang damit beschäftigt hast, deine armen sterbenden Charaktere durch die Gassen zu jagen?
So mittel, ehrlich gesagt. Also ich finde diese Bücher haben alle so eine Grundfaszination. Ich mag auch das Absurde daran und die sind ja total regeldicht. Es gibt ja auch Spielbücher, die viel weniger Regelgewese machen und so, aber die hier haben ja immer mitwürfeln und Werte mitführen und so. Und eigentlich mag ich das auf so eine Guilty Pleasure Art, so ein primitives Vergnügen ist das. Ich finde es aber objektiv kein besonders gelungenes Spielbuch. Ja, hauptsächlich wegen der Sachen, die wir schon angesprochen haben. Dass es halt unfair ist, dass die Orte sich anfühlen wie zusammengewürfelt und dass sie irgendwie nicht zusammenpassen und dass es auch nicht so einen richtig roten Faden gibt, der dich durchzieht, bis auf diese Nikodemus-Quest.
Ja, also ich muss dir eigentlich in allen Punkten zustimmen. Es geht mir ähnlich und ich verstehe auch diesen Guilty Pleasure Aspekt, weil man sich denkt, ich verschwende ja eigentlich gerade meine Zeit damit, kleine Zahlen aufzuschreiben und Würfel zu würfeln, um festzustellen, ob ich fair diese Büsche besiegen kann, die mich gerade angreifen. Ich könnte auch einfach weiterblättern. Aber irgendwie macht es trotzdem, also ich weiß es nicht, der Teil in einem, der vielleicht doch Verwaltung gemacht hätte oder Betriebswirt oder so. Die Zufriedenheit, Zahlen korrekt eingeordnet zu haben und das alles richtig gemacht zu haben, das funktioniert.
Ja, das gehört ja dazu bei diesen Spielen, finde ich. Also mit ihrem Charakterblatt und so. Aber es ist schon alles ein bisschen unfreiwillig komisch, hier mit Sanba Bone und den Mondhunden. Also ich habe es jetzt nicht nochmal auf Englisch gekauft und nochmal zu gucken, ob die Übersetzung auch super ist. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ist mir jetzt nichts ganz krass Negatives aufgefallen bei der Übersetzung. Sie haben halt Namen nicht mit übersetzt, das macht man ja oft nicht. Das finde ich immer so ein bisschen komisch. Also ich habe zum Beispiel bei dem Ork, dem Halborg, der hat mir doch, was habe ich da getrunken? Was konnte man da kaufen? Irgendein Trank.
Ich weiß es nicht mehr, aber ich erinnere mich, dass die Trolle Sourbelly heißen und so.
Genau, und bei dem Ork, da konnte man Tränke kaufen und dann habe ich da einen Old Trollborn Trank gekauft. Und dann sagt er das so, du verträgst ja nicht mal Old Trollborn. Warum übersetzt man sowas nicht mit? Das wirkt da drin wie so ein Fremdkörper sowas und man stellt sich auch so vor, dass die Leute in so einer Stadt nicht so sprechen würden, sondern dass sie irgendeinen Trank einfach so benennen würden, wie sie selber sprechen. Das wird aber oft gemacht in Büchern aus dem Englischen, dass man die Namen stehen lässt. Das finde ich immer ein bisschen schade.
Naja, also ja, bei Fantasy finde ich das sehr schade. Also wenn es keinen Sinn macht, weil so in meiner Vorstellung sprechen die Leute in dieser Fantasy-Stadt, in einer Fantasy-Welt wahrscheinlich auch nicht modernes Englisch, sondern halt eine Fantasy-Sprache. Und das soll einfach dann diejenige sein, die wir auch sprechen. So.
Ja,
ich
genau.
Weiß nicht, ob das jetzt doof klingt, aber für mich sollte es dann halt alles schon meine Muttersprache haben, wenn der Rest des Buchs sie hat. Sonst fühlt es sich komisch an und irgendwie unstimmig.
Ist halt so random. Dann heißt halt die Stadt Port Blacksand. Ja, ist ja gut, aber die Feuerechse heißt ja auch Feuerechse und nicht irgendwie. Also ich meine, man übersetzt ja dann Teile davon und dann wird immer alles, was Eigennamen ist, dann hat man eine große Angst davor, das zu übersetzen, weil das irgendwie, keine Ahnung, dann Namensmagie ist oder so, ich weiß es nicht. Also ich würde die immer mit übersetzen. Ich fand das immer schöner. Hat nicht Game of Thrones die Orte übersetzt in der deutschen Version?
Ja, und das hat auch nicht allen gefallen. Und ich erinnere mich auch an den Aufschrei, als bei WoW beschlossen wurde, jetzt doch tatsächlich alles zu übersetzen. Und dann aus Proudmoor Prachtmeer wurde und alle, oh, das geht gar nicht, wir haben uns so an die englischen Sachen gewöhnt. Also gibt unterschiedliche Varianten.
Ja, aber alle Leute, die das finden, haben halt Unrecht. Tut mir leid.
Okay.
Also im Herr der Ringe zum Beispiel profitiert ja ganz stark davon, dass sie den Namen übersetzt haben.
Oh ja, das ist aber auch eine wirklich hervorragende Übersetzung. Also die alte Übersetzung vom Herrn der Ringe, da ist so viel Überlegung reingeflossen, die Namen zu übersetzen. Das sind ein paar Beispiele, also jetzt, das klingt jetzt vielleicht seltsam, aber ich bin so ein Nerd, was Übersetzungen angeht, weil das auch einer meiner Jobs ist. Und in der alten Übersetzung vom Herrn der Ringe sind ein paar tolle Beispiele dafür drin, wie man das machen kann. Wie zum Beispiel Shelob und Kankra. Weil Shelob kommt von Lobster oder von einem englischen Wortstamm, der mit es hat viele Beine und ist furchtbar zu tun, der sowohl für halt Wassertiere als auch für Spinnen genutzt wird. Also das heißt im Grunde die große, grässliche Spinne, nur halt in einen Namen verpackt, Shelob. Und dann hat die Übersetzerin nach einem passenden deutschen Äquivalent gesucht und es gibt wohl den plattdeutschen, altdeutschen Begriff des Kanker. Das, was tatsächlich mit Cancer, mit dem Krebs im wahrsten Sinne des Wortes zu tun hat und auch was Hässliches mit vielen Beinen beschreibt oder eine Spinne. Und dann hat sie Kankra gemacht und es weiblich gemacht. Also es ist im Endeffekt die gleiche Logik hinter Shelob, aber nur ein anderer Name bei rausgekommen und das ist super. So, Vortrag beendet.
Wie geil, das wusste ich gar nicht. Ich habe nun wirklich viel Nerdwissen über den Herrn der Ringe angesammelt und auch über die Übersetzung und so, aber das wusste ich nicht. Wie geil ist denn das?
Ja, ist das nicht ein super Beispiel? Die Frau muss ein Wissen gehabt haben an Sprachschatz im Englischen wie im Deutschen oder halt echt, echt gute Wörterbücher. Es war ja nicht die Zeit, wo sie es einfach hätte im Internet recherchieren können.
Ich finde das halt so liebevoll, weil Tolkien hat sich ja nun Gedanken gemacht über diese ganzen Sachen, so wie sich ja auch, glaube ich, George R. R. Martin Gedanken gemacht hat über seine Orte. Ja, und die bedeuten ja was in seiner Sprache. Wenn du da River Run hast, das ist ja ein Bild von so einem kleinen Fluss, der schnell fließt, irgendwas. Und wenn das im Deutschen halt auch River Run heißt, was einfach ein Wort ist, mit dem du halt nicht so eine starke Verbindung hast. Und dann finde ich es halt gut, dass die es halt Schnellwasser nennen. Und das ist aber in Game of Thrones nicht durchgängig gemacht. Ich weiß noch, in meiner Ausgabe, da hieß River Run Schnellwasser, aber die ältere Frau, die bei den Starks wohnt und da den Jungs Geschichten erzählt, das ist Old Nan. Ich so, what the fuck?
Ja. Yeah.
Bedeutet denn Old Nan nichts? Könnte das ein Wort sein, das sprechend ist? Ja, ganz komisch so. Und ich hätte das hier den Schwarzsandhafen genannt oder sowas in der Art oder Port Schwarzsand oder so. Weiß ich nicht. Ich finde das immer ein bisschen enttäuschend.
Wobei wir echt zugeben müssen, dass sich, glaube ich, hier niemand groß Gedanken um die Namen gemacht hat. Da wurde halt eben in die Lücke eingefüllt, was einem als erstes eingefallen ist. Und der Bösewicht heißt Zenbabone. Und die Stadt heißt Silverton. Das ist jetzt keine große Kunst gewesen. Die große Kunst hier ist, den Überblick zu behalten und diese Struktur zu erstellen.
Das stimmt nicht. Das denkst du dir so in deinem jugendlichen Unverstand. Aber bedenke, dass der Tätowierer Jimmy Quicktint heißt.
Ja.
Da hat sich jemand lange Gedanken drüber gemacht,
also,
wie ein Tätowierer heißen kann.
In meinem jugendlichen Leichtsinn würde ich sagen, nur weil es ein sprechender Name ist, ist er nicht zwingend ein guter Name. Jimmy Quicktint. Ja.
Und da wüsste ich jetzt aber wirklich gerne, heißt der im Englischen auch so, ja, ne?
Ich gehe davon aus. Also ich nehme stark an, es gab es einfach die Ansage, die Eigennamen nicht übersetzen. Das kann manchmal tatsächlich auch eine Vorgabe von den Lizenzgebern sein. Ich kann da nur mit dem Hintergrund aus der Rollenspielszene sprechen, aber da gibt es durchaus manchmal dann Aussagen, wie die Eigennamen oder bestimmte Eigennamen auf dieser Liste sollen nicht übersetzt werden, weil die sind gesichert, markenrechtlich in irgendeiner Form. Für Dungeons & Dragons war das zum Beispiel zwischenzeitlich eine Weile so, dass man bestimmte Sachen nicht übersetzen durfte oder nicht übersetzen sollte. Und dann hast du halt ein deutsches Buch, wo dann aber der Herrscher über Neverwinter und dann wird die Stadt übersetzt. Oder beziehungsweise, nein, andersrum. Die Stadt durfte nicht übersetzt werden, die hieß dann Neverwinter. Aber derjenige, der aktuell über sie herrscht, heißt im Original Neveramber. Und der wurde dann als Nieglut übersetzt. Also dann entstehen halt solche Situationen einfach aus einer rechtlichen Lage heraus, wo es dann irgendwie die Aussage gibt von den Leuten, die halt sich nur mit den Amerikanischen beschäftigen und sagen, ja, wir geben jetzt international die Aussage, das darf nicht übersetzt werden, weil wir haben das gesichert und das muss jetzt überall so sein, ohne sich, glaube ich, der Tatsache bewusst zu sein, wie scheiße es wirkt.
Ach, stimmt, natürlich, ist ja klar. Ja, ich weiß nur, Games Workshop hat ja immer...
Oh Gott, ja, die machen das am schlimmsten.
Die haben ja alle sichern lassen und dann hast du halt so eine Rasse wie die Jeans-Dealer, die im All rumlaufen, das bedeutet ja was, Jeans-Dealer. Und dann müssen die aber auch Jeans-Dealer heißen, obwohl die haben sie ja sogar übersetzt. Quatsch, was rede ich? Ja? Die heißen die nochmal?
Das sind Symbionten, was auch nicht passend ist. Ja.
Ja, ganz krasser Namenswechsel, genau. Ja. Dann stimmt. Immerhin haben sie es versucht.
Ja, ich habe eine kleine Armee hier von ihnen stehen an Jeans-Dealern oder Symbionten oder wie man sie jetzt nennen will. Aber da gibt es noch ganz, ganz schlimme Exzesse mit Games Workshop. Aber ich habe das Gefühl, wir schweifen ab, was vielleicht auch eine Aussage dazu ist, wie sehr dieses Buch nachhallt in uns. Nämlich gar nicht so sehr.
Gar nicht so sehr, genau. Wir sind damit durch.
Ja,
so.
Ich hatte Spaß.
Also Spaß hatte ich vor allen Dingen im Austausch jetzt, jetzt mit dir darüber, um rauszufinden, was du so erlebt hast. Aber das gehört ja so ein bisschen zu unserem Format, Stay Forever spielt dazu, dass man nicht hauptsächlich den Spaß mit dem Werk hat, sondern den Spaß im Austausch findet.
Im Erzählen, ja.
Genau.
Also ich hatte oft Situationen, wo ich mir dachte, boah, das ist so blöd, ich freue mich schon drauf, drüber zu reden.
Ja, genau, das ist tatsächlich ein großer Teil der Motivation hier. Gut, dann bedanke ich mich erstmal für deine Mitwirkung.
Vielen Dank von mir für das gemeinsame Projekt.
Und vielen Dank euch fürs Zuhören bis hierher. Das ist jetzt der Abschluss der möglicherweise ersten Staffel. Stay Forever spielt Bücher. Da freuen wir uns auf ein Feedback. Habt ihr Vorschläge, was wir noch spielen sollten? Sollten wir überhaupt noch weitere Sachen spielen? Wir sind für alles offen. Also dann, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.